Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Hier ist der 11. Podcast, die 11. Ausgabe von Die Rückfallzieher mit meiner Wenigkeit Guido Schäfer, der Esel nennt sich immer zuerst, und Michael Hoffmann, den rufen wir jetzt mal an, den Star-Kabarettisten aus Leipzig, weltweit bekannt. Rufen wir mal an, den guten Michael.
Hallo, hallo, hallo.
Michael, ich weiß, du hast bestimmt wieder eine sensationelle Einleitung für unseren 11. Podcast vorbereitet. Ich übergebe dir hiermit das Mikrofon. Michael Hoffmann, mein Name ist übrigens immer noch Guido.
Du bist Professor Dr. Guido Schäfer. Sensationell und unerreicht. Ja, Guido, guten Tag, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Hier sind sie, die Milchreisbuben aus dem Kuhlregal. Charismatischer Charme trifft bodenständigen Luftikus. Vorstopper trifft der Nachdenker. Wir sind die perfekte Verbindung von Platzwart und Devisenbringer. Herzlich willkommen.
Ja, Michael, also jetzt tue nicht so, als wenn du das abgelesen hättest. Es klang zwar so, aber ja, was soll's. Michael, die Zeiten sind hart. Ich habe mir jetzt, dadurch, dass die Fitnessstudios zu sind, habe ich mir einen Ergometer gekauft und habe den aufgebaut letzte Woche. Und das Aufbauen hat sehr viel Kraft gekostet und seitdem steht das Ding da. Und meine Katze fand das offensichtlich nicht so toll.
Sag mir doch mal ganz kurz, Guido, was ist denn ein Ergometer?
Ein Ergometer ist so ein Fahrrad mit Sattel, da setzt du dich drauf und im Normalfall vor in einem tollen Fernsehprogramm und fährst dann und verlierst dabei den Seitenaufprallschutz, also diese Fettringe um den Bauch herum. Allerdings habe ich das Ding jetzt nur einmal beim An- und Aufbau gesehen, dann wollte ich mich draufsetzen und dann habe ich gemerkt, dass meine Katze in ein elementar wichtiges Teil gepieselt hat und das Ding ist also am Arsch. Also das waren wieder 120 Euro, die ich ausgegeben habe, die nichts bringen. Ich mache jetzt Time, aber zur Liegestütze. Michael, wie ist dein wertes Befinden? Bist du fit?
Ja, ich, Guido, ich bin topfit. Ich bin so wie das Rennpferd in der Box. Ich darf noch nicht raus, um dich weiter zu schützen. Du bist Risikogruppe. Schmerzpatient und deswegen wird das nochmal heute unser letztmaliger Telefon-Podcast und dann bin ich nächste Woche wieder live bei dir im Studio. Mhm. Dann dürfen wir zwar auf Abstand, aber immerhin uns wieder sehen und zugehen.
Rennpferd in der Box. Dieses Bild geht mir nicht mehr auf den Kopf. Das ist so ein Rennpferd, was so fett geworden ist und passt nicht mehr raus. Also es kommt gar nicht mehr raus. Gut, das nur am Rande. So, Michael, es ist viel passiert.
Du bist ja der mit dem Ergometer und der Katze, weißt du?
Ja, so ungefähr. Ja, ich mach wenigstens was.
Ich habe ja Schlosser gelernt, weißt du, wenn ich dir mit Fachbegriffen käme. Wir hatten ja damals im Stahlbau, wir hatten ja oben beim Kran, weißt du, das Ding, was sich immer bewegt hat, das Kleine. Weißt du, wie das hieß? Das hieß die Laufkatze. Und das bin ich auch.
Du bist ja die Laufkatze. Warte mal, ich setze mir jetzt mal meine Brille auf, du Laufkatze, du. Ja, Michael, es ist viel passiert.
Es ist viel passiert, wenig Positives.
Ja, doch, einiges Positives schon passiert. Wir haben, dank meiner unglaublichen Kontakte, haben wir natürlich auch wieder einen sensationellen Sponsor an Land gezogen.
Lass mich raten. Der Mann heißt Uwe und hört mit Thomas auf?
Ja, das ist insofern natürlich problematisch, wenn das mit zwei Vornamen heißt. Ja, Uwe Thomas, das ist natürlich blöde, aber dafür kann er nichts. Dafür hat er ein Weltimperium aufgebaut. B&T Fenster, Erfindung der durchsichtigen Fenster, weltweit bekannt. Und er hat damit viel Geld verdient. Und das bringt er jetzt unter die Leute, beispielsweise unter uns, und präsentiert den heutigen Podcast. Uwe Thomas, wir danken dir.
Oh ja, vielen Dank und da zeigt sich wirklich der Fußballkenner, dass er unseren sensationellen Podcast hier unterstützt.
Gott vergelt's im Ehebett, sagst du doch sonst immer an dieser Stelle. Was heißt denn das eigentlich, Gott vergelt's im Ehebett?
Jede, das kann man sich vor allen Leuten hier diskutieren. Ja, okay. Wir haben heute wieder Einblicke, Ausblicke, Rückblicke, vorausschauend.
Ja, also die Themen liegen ja auf der Hand, beziehungsweise kursieren im Körper. Es geht um die koronösen Ukrainer, 5 positiv getestete und trotzdem wurde hier Fußball gespielt im schönen Leipzig. Manche behaupten, in keiner anderen Stadt dieser Welt hätte dieses Spiel Deutschland gegen die Ukraine stattgefunden. Danach gab es einen lässigen Ausflug nach Spanien. In der LVZ hat der legendäre Guido Schäfer noch vorher einen Kommentar geschrieben, sagt bitte dieses Spiel ab. Also ich wollte aber, dass es abgeschlossen abgesagt wird, weil die Gefahr, sich dort irgendwas zu holen im Hochrisikogebiet Spanien so hoch war. Ich wusste nicht, dass es in Spanien 0-6, 6-0 auf die Mütze gibt. Also darüber wird zu reden sein, ist Yogi noch zu halten oder ist er unhaltbar wie ein Elfmeter von Johan Neeskens? Und natürlich, wenn er nicht mehr kann irgendwann, wer kann es dann machen? Natürlich Ralf Rangnick oder vielleicht auch Hansi Flick, Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp, darüber reden wir. Und ein kleiner Ausblick, der beschäftigt sich dann mit dem RB-Spiel in Frankfurt beim Angstgegner. Ja, Michael, wie hast du denn diese Tage des Donners in Leipzig erlebt? Die Nationalmannschaft war in Leipzig eine ganze Woche, sie hat gegen Tschechien gewonnen 1-0. Dann gab es das Spiel gegen die Ukraine und jede Menge positive Fälle, Corona, und es wurde trotzdem Fußball gespielt.
Na, es hat mich ja schon auch schon gewundert, ne, dass das so, also Ukraine war ja tatsächlich da im Raum, ne, dass da einige Spieler angeschlagen sind, Festergebnisse, das ging ja hin und her und es war ja wohl auch bis zum Anpfiff nicht ganz klar, ob das überhaupt stattfindet, aber man hat sich dann doch durchgerungen und hat das laufen lassen. Ich weiß nicht, ob das richtige Zeichen war. Jetzt, gut, im Nachgang ist man immer schlauer. Es hat sich ja dann tatsächlich herausgestellt, dass ein paar ukrainische Spieler dann positiv waren, ne? Oder wie hast du das mitbekommen?
Ja, es waren also, die sind angereist von einem Spiel in Polen und dann wurde festgestellt, es gibt 4 positive Fälle in der Mannschaft und ein Betreuer war positiv. Dann hat man das Leipziger Gesundheitsamt natürlich eingeschaltet. Die haben dann diese sogenannten Ketten da versucht nachzuvollziehen. Und im Lager der Ukraine hat man hoch und heilig versprochen, dass die besagten Personen keinen K1-Kontakt haben. K1-Kontakt war bei uns früher in der Disco, wenn du so ein Mädel angemacht hast, standst 15 Minuten vorher und dann hast du irgendwann geknutscht. Das ist der sogenannte K1-Kontakt. Den gab es also in der ukrainischen Mannschaft nicht. Und deswegen hat dann das Gesundheitsamt gesagt, okay, die 4 oder 5 Menschen bleiben im Hotel und dann darf Fußball gespielt werden. Ja, und absagen durfte das Ganze auch nur der DFB oder die UEFA als Ausrichter. Das Gesundheitsamt kann nur Empfehlungen geben und dann wurde Fußball gespielt. Es wurde 3-1 gewonnen. Und ich habe das allerdings in der Leipziger Erfolgszeitung, die ja Ausrichter auch unseres Sponsors, unseres Podcasts ist, habe ich das kommentiert. Und hab geschrieben, dass es eigentlich verantwortungslos war. Nicht russisches Roulette, sondern ukrainisches Roulette, Michael.
Oha, also ukrainisches Roulette heißt dann sozusagen, der Colt ist dann mit 6 Kugeln geladen.
So ungefähr, ja.
Mit einer, okay.
Ja.
Trifft
ja.
immer.
Ja, das war...
Trifft immer war ja auch nach einer 1-0 Rückstand, hat sich dann die Löw 11 doch berappelt. Hätte das schon damals ins Auge gehen können, vor einer Woche?
Naja, also Michael, das Problem bei diesem Spiel war natürlich, der sportliche Aspekt rückte ein wenig in den Hintergrund, weil eigentlich alle, die so ein bisschen einen Einblick haben und sich mit der Thematik beschäftigen, gesagt haben, das ist kein gutes Signal, was an diesem Tag aus Leipzig in die Welt gegangen ist, dass man dieses Spiel also durchgedrückt hat im wahrsten Sinne des Wortes und dass da unbedingt Fußball gespielt werden muss. Eins ist auch klar, natürlich spielt so ein finanzieller Aspekt eine große Rolle. Der DFB bekommt für ein Länderspiel runde 10 Millionen Euro. Das sind jetzt die TV-Gelder. Rundherum passiert auch noch ein bisschen was. Gut, Zuschauereinnahmen. Momentan nicht. Und der DFB braucht dieses Geld auch. Er gibt das Geld nicht nur für irgendwelche teure Limousinen aus, für die Chefs, sondern das Geld wandert auch in Amateurvereine, in die Trainerausbildung, in den Frauenfußball. Also das ist auch sehr ehrenwert, was da mit dem Geld angestellt wird. Und da überlegt man sich dreimal, gehen wir vielleicht ein klein wenig ins Risiko und lassen das Spiel stattfinden oder blasen wir das Ganze ab. Also alles im Leben.
Hätte denn das Spiel dann nachgeholt werden müssen? Das wäre ja bei diesem engen Zeitplan, der nun anliegt, noch komplizierter geworden.
Michael, das
ne?
war ja das Problem insgesamt. Dann gibt es natürlich so einen Katalog bei der UEFA, wer ist dran schuld? Na, ist die Ukraine jetzt dran schuld, dass sie da mit 5-6 Infizierten angereist sind? Nein. Also das hätte man irgendwie wiederholen müssen. Du hast recht, das hätte nicht gepasst in den Terminkalender. Also es wurde dann Fußball gespielt und die Deutschen haben 0-1 zurückgelegt. Timo Werner hat dann 2 Tore gemacht. Der Leroy Sané hat noch ein Tor gemacht und dann hat der Pfosten noch 2-mal für den göttlichen Manuel Neuer gerettet und dann haben sie 3-1 gewonnen. Okay, das war ganz schön und dann dachte man, Spanien, das ist eine Top-Mannschaft. Aber dann war auch wieder die Frage, hinreisen oder nicht hinreisen. Also praktisch hinreisen lassen von auch dieser Macht des Geldes.
Kann man sich hinreisen lassen, so ja, ungefähr. Zu einem Spiel, Auswärtsspiele gegen Spanien.
Michael, das Problem an dieser Geschichte ist natürlich folgende. In der deutschen Bundesliga wird das Hygienekonzept wunderbar umgesetzt. Es gab kaum positive Corona-Fälle. Das Leben in dieser Blase hat tatsächlich funktioniert. Nur in dem Moment, wo du reist durch die ganze Weltgeschichte, da funktioniert das mit den Blasen nicht ganz so sehr. Also ich meine, das Leben mit der Blase. Da sind andere Standards auch im Ausland und so weiter. Und dann kommen eben Spieler zurück von den Reisen und haben sich dann Corona geholt und tragen das dann mehr oder weniger in die heimischen Ligen. Und die heimische Liga, die steht über allem. Das ist der Broterwerb der deutschen Profis oder auch der spanischen, der französischen in ihren jeweiligen Ligen. Und der Chef der deutschen Fußballliga, Christian Seifert, hat jetzt völlig zu Recht auch gesagt, diese Spiele sind unmöglich, die sind brauchen wir nicht. Wir brauchen diese Länderspiele momentan in dieser Pandemie nicht. Und dann hätte er noch sagen können, diesen Kommentar habe ich beim Schäfer abgelesen, das habe ich nämlich genau so geschrieben. Diese Spiele braucht man nicht, diese Länderspiele, die 0,0 Wert haben, man braucht die Bundesliga und noch die Champions League, okay, aber alles, was darüber hinausgeht, ist einfach kreuzgefährlich und gefährdet dann das Kerngeschäft hier in Deutschland.
Aber du siehst doch diese Verknüpfung von Nations League und WM-Punkte und in welchen Lostopf komme ich rein und wie ist die... Das ist ja mittlerweile in sich alles so verwoben und verknüpft, damit es ja auch in irgendeiner Form eine Relevanz bekommt und nicht bloß der Geld- und Broterwerb für die Fußballverbände ist. Aber man muss sich natürlich dann trotzdem, wir kommen immer wieder in dasselbe Thema. Ist es nicht alles dann doch zu aufgeblasen und macht nicht jetzt gerade Corona das doch deutlich, dass wir irgendwie uns da über das normale und das gute Maß, was man den Zuschauern, den Spielern, den Betreuern und dem ganzen Wettbewerb zumuten kann. Sind wir da nicht drüber hinaus? Sind wir nicht eigentlich schon selber im roten Bereich?
Ja, das ist die Pandemie bietet natürlich die Möglichkeit, über viele Dinge nachzudenken im Leben. Was ist wichtig? Wo können wir gegensteuern? Wo haben wir übertrieben? Und natürlich hat man, wenn wir mal über den Fußball sprechen, natürlich hat man total übertrieben in vielerlei Hinsicht. Die Gehälter explodieren. Andererseits muss man sagen, Angebot und Nachfrage. Wenn du das Geld geboten bekommst, Michael, nimmst du es auch. Aber die Wettbewerbe sind natürlich auch explodiert. Und jetzt in diesen Zeiten muss man dann auch mal, ja, ich bin ja kein Chef von der UEFA oder der FIFA, da muss man vielleicht auch mal sich zusammensetzen, die alten Herren dort, und sagen, pass mal auf, haben wir vielleicht einen Fehler gemacht? Oder wer A sagt, muss doch nicht immer auch B sagen. Können wir denn diese, ich hätte fast jetzt ein böses Wort genommen, aber diese Nations League, können wir die nicht jetzt einfach mal beenden? Und übrigens, ich habe ja eine ganz neue These, Jogis Mannschaft wäre ja im Turnier des Final Four gewesen, der Nations League, also die letzten vier hätten da nochmal den Nations League Sieger ausgespielt. Na, hat der Yogi gesagt zu seinen Jungs, Männer, pass mal auf, in Sevilla. Wir lassen die Spanier mal schön kommen. Wir lassen die mal schön gewinnen, so knapp, so 2-1. Und dann sind wir raus aus der Nations League. Und die Mannschaft.
Du meinst, Yogi hat keinen Quark gemacht, sondern das war auch noch Taktik vom
Ach,
vom,
das war doch eine super Taktik eigentlich. Ja, das war eine super Taktik, aber nach dem 1-0 war eigentlich der Plan, dass man das 1-1 macht. Und wenn man dann das 2-0 kassiert, hatte schon Franz Beckenbauer immer gesagt, wenn du das 2-0 kassierst, kannst du das 1-1 nicht mehr machen. Ja, und dann waren sie irgendwo in der Sinnkrise. Und ja, Michael, also 6-0. 6-0.
Ich ja, man hätte sich ja freuen können, dass Jogi mal 6 hat, aber...
Ja, Michael, ich bin eigentlich hier für die Sauereien zuständig.
Entschuldige, ja, siehste.
Jogi hat schön. Übrigens, das, was du gerade angesprochen hast, hat er natürlich. Er hat sich ja vor mehreren Jahren von seiner Frau getrennt, nach 98 Jahre langer Ehe. Ungefähr fühlte sich das so an für Jogi. Und ich glaube, der hat da schon was am Start. Warum nicht? Das ist ein schöner Kerl, er ist reich, er hat blickdichtes Haar. Das unterscheidet ihn von mir.
Von dir, ja.
Und aber 6-0, ich habe in den Annalen, in diesem Fall kann man Annalen ja fast schon mit einem Nordpol schreiben in der Mitte, habe ich mal geblättert. Und das letzte Ergebnis, was ähnlich desaströs war aus deutscher Sicht, war 1931. Michael, du bist da gerade auf die Welt gekommen, Deutschland gegen Österreich.
Das ist die höchste Niederlage seit 1931 war. Da dachte ich mir, 45 war aber auch nicht vom Pappe.
Ja, Michael. Ja, also es gab jedenfalls damals 1-6 gegen Österreich auf den Sack. Und dann gab es nochmal eine Niederlage 1954 bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz. Da haben wir 3-8.
Sag doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörerinnen, du plauderst so diese Ergebnisse so raus, als ob es gar nichts wäre.
Ja.
Wie bereitest du dich als sportjournalistisches Genie darauf vor? Recherchierst du oder hast du das abrufbereit?
Nee, das hat man natürlich. Du, ich bin ja mit Fußball aufgewachsen, ja. Also ich, in meinem Kopf war nur ein Fußball. Leider Gottes ist das heute immer noch so. Diese Inselbegabung hat dazu geführt, dass ich eben keinen Doktortitel habe, wie Frau Giffrey.
Habe dir den Professoren, ja. Ich meine, du bist ja Profi, der Professor für alle Doktorspiele.
Ja, so ungefähr.
Da sind wir doch beim Thema.
Nein, Michael, das ist tatsächlich so, wenn du dich für ein Thema so monothematisch vor allem total interessierst, und das ist Fußball, dann bleibt das haften. Und Dinge, die eigentlich wichtig sind im Leben, die vergisst du dauernd. Beispielsweise der Modus der Nations League, wobei da musst du nun wirklich auch mehrere Doktortitel haben und Professor sein, um das zu durchsteigen. Also 3-8 damals mit Sepp Herberger 1954 gegen Ungarn. Das war allerdings auch von diesem Wüstenfuchs Herberger so ausgedacht, weil wir dann wiederum in einem Zwischenrundenspiel, egal, haben wir jedenfalls ein tolles Los deswegen gezogen. Wir wollten einer Supermannschaft aus dem Weg gehen, das hatte Herberger kapiert, aber die ganzen Journalisten haben das nicht kapiert und haben dann den Kopf von Sepp Herberger gefordert. Im Endergebnis wurden wir dann Weltmeister 1954, Wunder von Bern, auch gegen Ungarn wiederum. Aber
wir Fritz-Walter-Wetter hatten, ne? Wie jetzt im November hier.
Fritz-Walter-Wetter, was ist denn das nochmal? Das ist knass und
Regen. Flitschig. Sagt dir nichts.
Doch,
Fritz-Walter-Wetter, musst du kennen.
Der Fritz, der hatte übrigens, Fritz Walter war einer der besten Spieler der deutschen Geschichte und der hatte so leichte mentale Schwankungen, also ein bisschen wie Willy Brandt. Der lag ja auch mal ein, zwei Wochen im Bett und dann kam der Wehner und der Schmidt und haben gesagt, du Willy, raus aus dem Bett, jetzt wird regiert. Der hatte also leichte Depressionen und das ist jetzt natürlich kein Witz, Depression ist grauenvoll. Und beim Fritz Walter war es nicht ganz so schlimm, aber der hatte so Tiefs manchmal. Und da musste er dann beispielsweise von Boss Rahn, von Helmut Rahn oder vom Sepp Herberger aufgebaut werden. Und als die mittags dann im Berner Wankdorfstadion ankam und es regnete, da hat der Herberger den Fritz in den Arm genommen und sagt, Fritz, das ist ihr Wetter, das ist doch ihr Wetter. Also die waren ja damals noch... Percy, ja, Michael, wir schweifen ab. 6-0. Ich habe gerade nochmal in meinen eigenen Annalen geblättert. Habe ich schon mal so verloren? Ja, natürlich. Wir haben schon mal 7-0 in Darmstadt verloren, in der zweiten Liga. Darmstadt 98, sagt dir das was?
Nee, nicht in diesem Leben.
Wir hatten damals auf der Heldenbrust waren die eine Werbung von Dugena. Das ist eine Uhrenfabrik, die war, glaube ich, dort in der Nähe, Dugena. Und für unseren Trainer war danach schön die Zeit abgelaufen, 7-0. Und dann haben wir noch ein legendäres Spiel 1988 in den Rasen des Mainzer Bruchwegstadions gedrückt. 1988, das war das erste Spiel unter der Ägide des gerade gewählten Präsidenten Harald Strutz. Harald, ich war damals schon per Du mit ihm, wir kannten uns, gut aussehender Typ, früherer Leichtathlet, blondes Haar, FDP-Mann. Und wie gesagt, gut aussehend, ja. Mann.
Du hast deine Finger überall drin gehabt, schon sehr früh. Ne?
Ja,
das geht
ja.
Dann doch über den Fußballsport hinaus.
Die Finger.
Aber nun sag doch mal.
Moment, du lässt mich jetzt erstmal ausreden. Ich muss erst erzählen, wie das 6-1 damals zustande gekommen ist gegen Meppen. Jedenfalls Harald Strutz kam in die Kabine und sagt, Männer, zu meinem Erstlingswerk wünsche ich mir einen Sieg gegen Meppen. Meppen ist, das ist personifizierte Mausgräulichkeit. Zweite Liga, grauenvoll dort zu spielen auch. Und wir waren ja oft da und die waren oft bei uns. Also ein ehrenwerter Verein, aber das war nun wirklich Provinz hoch 3. Und dann habe ich zum Harald gesagt in der Kabine, Harald Strutz, das ist doch gar kein Problem. Zu deinem Erstlingswerk als Präsident schenken wir dir natürlich einen Sieg. Und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, den besten Mann von Meppen, der hieß Müri, das war so ein Finne, auszuschalten. Also das Ding ging aus, 6-1 für Meppen. Mein Gegenspieler hat 4 Tore vorbereitet und 2 gemacht. Und das war's, ja. So, jetzt du.
Jetzt habe ich meine Frage vergessen.
Ja, macht ja nichts. Aber so ein 6-1, wir haben das locker weggenickt, abends in die Altstadt gegangen. Ich habe gesagt, Männer, wir müssen das wegtrinken. Wir haben es weggetrunken und dann haben wir am nächsten Wochenende gewonnen. In Berlin, legendäres Spiel gemacht. Und das kann man schon aus dem Hosenbein auch schütteln. Das Problem bei der deutschen Nationalmannschaft ist jetzt, die spielen erst wieder im März miteinander, Jogis Buben. Bis dahin trifft sich die Nationalmannschaft nicht mehr und es ist vielleicht auch besser und im vorliegenden Fall kann es durchaus sein, dass es auch Jogis Kopf rettet. Es gab natürlich ein paar Stimmen, die sagen, Jogi, du nimmst jetzt den Notausgang für Helden und trittst zurück, lässt dir noch ein bisschen Geld geben, goldener Handschlag vom DFB, aber nein. Das ist nicht passiert. Er ist und bleibt unser Trainer.
Der Moderator sprach ja auch vom tiefsten Punkt. Das erinnerte sehr an Rudi Völler, wo dann doch der nächste Tiefpunkt kommt. Aber nun hat ja Yogi auch eine Schicksalsgemeinschaft beim DFB, ne, mit seinem Manager. Ja. Und auch wenn die Zahlen, in den Keller gehen, also Herr Keller hält ja auch die Stange.
Ja.
Noch. Ja. Aber sag mal, als ehemaliger Aktiver, als Flügelflitzer und Kopfballmonster,
ja.
Jetzt sag mir doch mal, wie kann denn so eine Mannschaft dann so auseinanderfallen? Ich meine, die Spanier waren stark, die waren noch gut vorbereitet, die waren noch heiß.
Ja.
Aber wie knallt dann plötzlich die Mannschaft so auseinander?
Das ist die berühmte Eigendynamik, die jedes Spiel so annehmen kann. Und es stand ja dann relativ schnell 1-0 und 2-0. Und bis dato sah das eigentlich ganz gut aus. Also die Deutschen wollten ja lange das Unentschieden halten und bis zum 0-1 hat das auch gut funktioniert. Dann war es so, mit dem 2-0 hast du gemerkt, die Spanier sind heute top drauf, die sind beflügelt, die machen sich keine Gedanken mehr, auch mit komplizierten Spielzügen, die machen es einfach. Und dann, wenn du es machst und bist frei im Kopf, das ist im Leben so, das ist im Sport so, das ist überall so, sogar beim Einkaufen, wenn du beim Konsummarkt stehst, greifst du zielsicher ins richtige Fach. Michael. Und das war so. Bei den einen hat alles funktioniert, bei den anderen gar nichts. Und dieses berühmte Aufbäumen, das gibt es dann nicht beim Sport. Das gibt es mal alle Jubeljahre. Ich war mal bei einem Spiel, haben die Deutschen in der Halbzeit 4-0 geführt gegen Schweden und haben noch 4-4 gespielt. Aber jetzt bei dieser Konstellation, tolle spanische Fußballer, beherzt, frei auf der Hühnerbrust und dann den Deutschen wurde es schwer ums Herz und dann war klar, hoffentlich pfeift der Schiri bald ab und es wird nicht zweistellig. Wenn man mal ehrlich ist, es hätte auch 8-0 ausgehen können.
Aber sind da nicht gerade die beiden Systeme so aufeinander getroffen? Der spanische Fußball hat den Umbruch gut geschafft, also sichtbar geworden und der Deutsche vielleicht doch irgendwie verpasst. Mehmet Scholl hat ja da schon vor Jahren darauf aufmerksam gemacht und gesagt, oh, wir werden unser blaues Wunder noch erleben. In Schwarz-Weiß.
Ach, Michael, das ist problematisch jetzt momentan. Ja, jeder sagt alles zu dem Thema gesagt, nur noch nicht von jedem. Aber wenn man sagt Umbruch, natürlich gab es auch einen Umbruch. Und jetzt behaupten manche, der Yogi hätte den nicht eingeleitet und er sei zu treu. Nee, er hat auch Leute weggebissen. Gerade die jetzt wieder zurückgefordert werden. Hummels, Boateng, Thomas Müller, die hat er ja aussortiert. Da wurde gesagt, das ist ja unmöglich, was der da macht. Ja, manche haben auch gesagt, es ist toll, dass er da macht. Ja, wenn du verjüngst, musst du halt die Alten rausnehmen. So, also
klar,
der Yogi hat verjüngt. Das Problem ist, das haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal besprochen, das Problem ist natürlich, wenn du bewährte Kräfte oder nicht mehr ganz so fitte und etwas ältere Kräfte aussortierst, dann sollten die hinterherkommen, sollten mal mindestens so gut sein wie die Alten. Und dann mit ihrem jugendlichen Elan vielleicht noch so einen Zusatz nutzen, so einen Mehrwert bringen. Aber da muss ich auch sagen, das, was hinten dran steht, gerade in der Abwehr, das ist nicht besser als die aussortierten Jérôme Boateng und Mats Hummels. Und da verstehe ich schon, dass manche sagen, ja Yogi, da hast du dir zu früh diese Tür zugemacht, diese Option genommen. Also der Umbruch ist schon eingeleitet und wir haben auch nach wie vor, bin ich fest davon überzeugt, eine Mannschaft, die auch niedriger verlieren kann gegen Spanien, also 0-6. Ja, das war jetzt mal so ein Ausrutscher, da hat nun wirklich gar nichts geklappt. Und der Herr Keller, dieser liebenswerte DFB-Boss, sagt, so ein Ding, so ein Knorren vor den Kopf kann auch heilende Wirkungen haben.
Ja,
es ist die sogenannte heilsame Niederlage.
Der Warnschuss zur richtigen Zeit.
Ja, der Schuss vor den Bug.
Ja. Ja, du siehst also, es wiederholt sich dann doch Geschichten, im Fußball, wo man dann sagt, naja, das sind dann immer dieselben Mechanismen. Ich meine, wer gewinnt, hat recht. Ne? Verjüngung hin oder her.
Ja, also was ich grauenvoll fand, wieder während des Spiels, du hast ja wahrscheinlich schon geschlafen um diese Uhrzeit, die ganzen Kommentare bei Twitter, da haben sie sich wieder einen drauf runtergeholt, die Beobachter, die Experten, wie man noch die größere, bessere, noch Lästerei da in online schicken kann. Und also ich hatte in
also er saß schon aber sehr verloren da auf seiner Bank.
Ja,
schon ein Bild des Jammers irgendwie.
Ich war ja schon froh, dass er sich nicht wieder an irgendwelchen Weichteilen rumspielt. Das passiert ja in diesen Momenten, wo du nicht weißt, wohin mit den Händen. Ist ihm ja auch schon mal passiert. Und manche sagen, der Yogi hätte keine Bollocks, also keine, ja, hatte er mal selbst überprüft während eines Spiels, wir wissen es. Nein, also die Sachlage ist ja folgende. Die sitzen in einem Boot, Joachim Löw, der Teammanager Oliver Bierhoff und der geschätzte Herr Keller, der Präsident. Ja, der Herr Keller und der Herr Löw sind dicke Tinte. Die kennen sich, mögen sich, die kommen aus dem Schwarzwald, die schwitzen, die schnitzen manchmal zusammen so diese Kuckucksuhren, ja, so in ihrer Freizeit. Also die mögen sich. Der Oliver Bierhoff wiederum lebt in einer Schicksalsgemeinschaft, Schicksals-WG mit Joachim Löw. Jetzt wenn die drei über den Titisee fahren mit so einem Boot und rudern da so ein bisschen und müssen darüber befinden, wie es weitergeht im deutschen Fußball, da kann ich mir natürlich nicht vorstellen, dass wenn die an Land kommen, dann sagen, okay Löw, du gehst jetzt. Oder Bierhoff, du gehst. Also, die kamen an Land am Titisee, haben noch eine Brotzeit zu sich genommen, haben gesagt, es geht weiter mit uns. Es läuft. Wir ziehen das durch bis zur EM 2021.
Woher kennst du denn den Titisee Neustadt, sag mal?
Ja, weil wir da mal ein Trainingslager hatten und der Name an sich, Titi, löst in mir immer schöne Gefühle aus, hätte ich fast gesagt. Michael, wir haben eins vergessen. Ich habe schon mal 6-1 verloren und 6-0, 6-0, 0-6 kenne ich auch. Als ich noch in Mainz gespielt habe, wurde ich mal erwischt von der Polizei. 0-6, da hatte ich 0,6 Promille in den Adern. Das war damals, galt das allerdings noch als Standgas und damals durftest du ja noch fahren mit 0,8. Du kannst dich erinnern an diese Grenze.
Oder ja, die Grenzwerte im Straßenverkehr sind ja mittlerweile seit Andi Scheuer fließend. Ne?
Ja, wir kommen gleich dazu, zu den Rücktritten. Früher war mehr Lametta, mehr Rücktritte. Heute wird gar nicht mehr zurückgetreten. Ich wollte nur das kurz finalisieren. Also ich hatte 0,6 und damals gab es noch diese Führerscheine, die so groß waren wie die Weltkarte. Und die waren auch so einem ledrigen, lapprigen Zeug. Deswegen hieß es auch Lappen. Zumindest war das bei uns in der BRD so. Hattet ihr in der DDR auch Lappen?
Also wir hatten gleich europäische Führerscheine. Kleine, rosa, pinkfarbene.
Ja. Ach, vor der Wende gab es die schon, ja?
Die gab es schon vor der Wende, ja. Hängt bei mir noch an der Pinnwand. Ich bin ja nie gefahren. Ich habe meinen Führerschein ja in Halle gemacht.
Hast du gesagt.
Der geht bloß für Einbahnstraßen- und Kreisverkehr, weißt du?
Also für diese Trabanten musste man auch einen offiziellen Führerschein haben, obwohl die so langsam waren, dass du gar keinen Gegenwind gespürt hast.
Ja, du durfst ja auch die Kaffeemaschine ohne Voreinweisung bedienen, weißt du?
Ja, naja, schön war es, Michael, du alter Ossi. Ja, also 0-6, das tut weh und es kamen natürlich Rücktrittsforderungen von Großkopferten des deutschen Fußballs, aber manche sagen auch nein. Jetzt steht die EM vor der Tür und was willst du jetzt nochmal die Pferde wechseln? Ja? Und wer steht denn überhaupt bereit? Wir können mal die vier Namen ganz kurz nennen. Du darfst zwei davon sagen, Michael.
Ich würde mal denken, dein alter Freund Rangnick und Herr Klopp, die sind doch bestimmt in der engeren Wahl bei dir.
Ja, Ralf Rangnick und Jürgen Klopp, die Vornamen kennst du wohl nicht, oder was? Mann. Ja. Achso, ich hatte vergessen übrigens, 0,6 Promille, ich durfte damals weiterfahren. Ein Jahr später war es anders, da hatte ich 2,1 und dann schrieb die Bild-Zeitung Leipzig, die Bild-Zeitung Mainz, gibt Mainz 05 nur noch am Dresengas und dann saß man mich. Das war aber nicht im Foto. Ja, es war nicht so gut, war sehr teuer. Ja gut, du hast recht. Jürgen Klopp und Ralf Rangnick. Dann wird noch genannt Thomas Tuchel, der in Paris vor dem Aus steht, bei Paris Saint-Germain. Und der Hansi Flick, der bei Bayern München alles weiß, nur nicht, wie man verliert. Da hat, glaube ich, noch kein einziges Spiel verloren. So, und um mal sachlich zu werden, von den momentan, von den genannten vier, ist nur
sachlich,
einer.
Sachlich, Guido, tu uns das bitte nicht an.
Doch, die neue Sachlichkeit, Guido Schäfer. Ich war heute Morgen übrigens im Wald, das ist ja noch erlaubt, joggen. Ja? Und ich habe vorher gelesen, dass irgendwann Glücksgefühle um die Ecke kommen. Ja? Ich habe hinter jeden Baum geguckt, da war kein einziges Glückshormon, was sich mit mir abgegeben hätte. Und der einzige glückliche Moment war, als ich wieder im Auto war und ich weiß nicht, Joggen ist, also nee, Glückshormone. Ja,
du läufst doch nicht ohne Ball, oder?
Deswegen nee, hast du doch das, eigentlich. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Aber das ist schön im Wald. Da gibt es dann da in diesem Clara Zetkin Park, den kennst du ja auch, sind viele Hunde unterwegs und das ist übrigens sehr schön. Ja. Apropos Hunde, ja. Wir sind ja bei der Trainerfrage. Mein Trainergott, der leider nicht mehr zur Verfügung steht, ist Otto Rehhagel. Da gibt es auch schöne Anekdoten apropos Hunde. Otto Rehhagel hat ja jahrelang Werder Bremen trainiert, ich glaube 15 Jahre lang, ja. Und Mario Basler auch, war mal unter ihm. Und Basler war ja so jemand, der hat nicht gern trainiert. Also, ja, eigentlich gar nicht. Und dann hat Basler festgestellt, dass, wenn Rentner morgens beim Training zugucken und die haben ihre Hunde dabei, dass Otto Rehhagel, der Cheftrainer, zu jedem Hund hingeht und den ausgiebig streichelt, gell? Und dann hat der Basler, hat er noch 10 Rentner besorgt. So, dann war der Rehhagel fast eine Dreiviertelstunde beschäftigt, alle Hunde durchzustreicheln. Und das Training fiel umso kürzer aus. Also da sind legendäre Anekdoten gewesen. Otto Rehagel, geiler Typ, Europameister geworden mit Griechenland, das muss man vorstellen. Das wäre wie wenn.
Überleg mal, das war ja sowas wie, ja.
Das ist
aber großartiger Typ. Ich habe den hier in Leipzig mal kennengelernt.
Ja.
In Leipziger Bachstübe, das war er.
Das ist auch ein geiler Typ. Der ist auch sehr kunstbeflissen. Ich glaube, in München, als er in München gelebt hat, stand an seinem Haustürschild nicht Rehagel, sondern Rubens. Da hat er gleich ins obere Fach gegriffen. Ich bin dem mal hinterhergelaufen in Mainz. Ich war damals Journalist und er war Supertrainer. Ich bin ihm hinterhergelaufen mit einem Stift, einem Zettel und wollte von ihm eine Einschätzung haben von einem Spiel XY und rennen. Du, der hat ja so einen schnellen Schritt auch drauf. Irgendwann habe ich ihn eingeholt, der bleibt stehen, nimmt meinen Zettel, meinen Stift und gibt mir ein Autogramm und rennt weiter. Der dachte ich.
Dumm gelaufen, ne? Da warst du so schnell.
Der dachte, ich bin Autogrammjäger. Ja, wir schweifen ab. Also Rehagel wird's nicht. Jürgen Klopp wird's definitiv auch nicht, weil er beim FC Liverpool noch 3 Jahre unter Vertrag steht. Und Jürgen ist jemand, der den täglichen Kontakt zu den Spielern braucht. Und den hast du ja als Nationaltrainer nicht. Jogi hat jetzt bis März frei. Ich weiß nicht, ob er noch eine Kuckucksuhr schnitzt, Werbeaufnahmen für Nivea. Ich weiß es nicht, was so ein Bundestrainer in der ganzen Freizeit macht. Ja, der Thomas Tuchel, das könnte ein Thema sein. Der ist bei Paris Saint-Germain zwar sehr erfolgreich, aber nicht wohlgelitten von dem Sportmanager. Und da läuft es auf eine zeitnahe Trennung hinaus. Und die Frage ist halt, Thomas Tuchel, willst du den als Bundestrainer? Der Thomas Tuchel, der ist so dünn, der muss beim Duschen, muss der hin und her springen, dass er überhaupt einen Strahl abbekommt. Der isst zu wenig, der lutscht so Salatble. Da hast du mal gesehen, der ist 1,90 Meter und wiegt 75 Kilo.
Oh Gott. Naja, gut.
Ja.
Aber was müsste denn, mal ganz ehrlich, was müsste denn passieren? Wann sollte denn was passieren, dass dann eine Stelle frei wird? Ich meine, kann denn dann Tuchel oder
wie? Warte mal, Michael, ganz kurz noch den Flick und dann komme ich zu deiner knallharten Grätsche, weil wir hatten den Flick noch nicht betrachtet. Übrigens, wenn was passiert, dann ja erst nach der EM 2021. Aber Hansi Flick wird ja auch genannt, der ist Bayern-Trainer. Warum sollte der jetzt von Bayern zur Nationalmannschaft zurückwechseln? Der war ja 1000 Jahre Co-Trainer von Joachim Löw. Das macht er nicht. Das wäre wie, wenn ich von der Leipziger Volkszeitung zur Apothekenumschau wechsle. Das ist kein logischer Karriereschritt. Und auf deine Frage, Michael, der Joachim Löw macht das jetzt mit der Nationalmannschaft, der zieht durch, zusammen mit dem Herr Keller und Herr Bierhoff, die ziehen durch, Europameisterschaft im Sommer. Und ich schließe auch nicht aus, dass die da eine gute Europameisterschaft spielen. Mit dem Wissen von jetzt, von heute, weiß auch Jogi Löw, auf gewisse Leute kann er sich vielleicht nicht mehr so sehr verlassen. Vielleicht denkt er auch tatsächlich jetzt mal nach, so einen Mann wie Toni Kroos dann eben in Madrid zu lassen. Ich glaube fast, dass sich das Spiel von ihm so ein bisschen überlebt hat. Diese 46.000 Querpässe und Rückpässe, die sind ja alles schön und gut. Der hat immer eine 100%ige Passquote, also Pässe, die ankommen. Aber diese tödlichen Pässe, die so in die Schnittstellen vorne rein, in den Sturm, die kommen nicht mehr. Und von der Athletiker ist er jetzt auch keiner, wo man sagt, du musst den unbedingt jetzt jedes Spiel bringen. Also an den ein oder anderen Stellen wird Joachim Löw mit Sicherheit über die Bücher gehen und sagen, jetzt geht's auch um die Nation. Es ist eine nationale Aufgabe und da können wir auf Verdienste der Vergangenheit keine Rücksicht nehmen. Ja, außerdem sollte Jogi Löw sich mal überlegen, ob man vielleicht auch mal so eine Art Taktik brauchen. Michael, was sagt dir das Wort Taktik?
Nee, aber Tic-Tac, weißt du? Fast kalorienfrei.
Ja.
Tic-Tac ist die neue Taktik.
Also man sieht unserem Spiel momentan nicht an, wohin die Reise geht. Was ist es denn? Ist es Ballbesitzfußball? Ist es Pressing? Es ist eigentlich momentan gar nichts. Gerade in Spanien weiß ich auch nicht, mit viel Fantasie, was das sollte. Ja, mal ein bisschen kommen lassen, die Spanier. Das ist ja alles schön und gut, dann steht man hinten massiert, aber das hat nicht funktioniert, weil die Spanier auch eine richtig gute Mannschaft sind, das muss man auch mal sagen. Die sind schlicht und ergreifend auch besser als wir, nicht 6-0 besser, aber sie sind besser. Dann in der zweiten Halbzeit hieß es, man geht vorne drauf, das hat auch nicht funktioniert, aber ich habe Hoffnung. Und wenn man das mal vergleicht, es gibt einen sehr guten Vergleich zwischen Bayern München vor ein bisschen über einem Jahr und der Nationalmannschaft. Bayern München hat verloren mit Niko Kovac, dem Trainer, 5-1 bei Eintracht Frankfurt. Dann war sein Co-Trainer, Niko Kovac, Co-Trainer, war übrigens Hans Flick. So, dann haben die Pferde gewechselt, Hans Flick wurde Trainer. und hat dieser Mannschaft, diesen Bayern eingehaucht, Männer, wir müssen vorne drauf gehen, wir müssen pressen, wir müssen die Räume eng machen, wir müssen athletisch gut sein, Fußballer sind wir gut. Und plötzlich gewinnen die jedes Spiel. Ich frage mich, warum hat das dem Kovac übrigens nicht mal vorher geflüstert? Und jetzt ist die Frage, kann Jogi Löw den Hebel umlegen und seinen Jungs immer sagen, Männer, dieses Gekicke da, da konntest du ja nicht hingucken. Also mach dir jetzt mal, leg mal eine Schippe drauf, mal ein bisschen Dynamik rein. Wir müssen vorne angreifen, wir müssen hinten sein, wir müssen uns wie ein Schwamm zusammenziehen und auseinander. Und hast du schon mal einen Schwamm gesehen, wie das geht? Ins Wasser rein und dann trocken machen, ja, auspressen.
Aber vom Schwamm zum nassen Sack ist es eben nicht weit, ne? Ja. Und aber jetzt lass uns doch mal ganz kurz den Gedanken, es kommt mir ja trotzdem so vor, als ob das in Corona-Zeiten, als ob wir doch in irgendeiner Form, ja, ich sag mal, der ganz große Leistungssport gar nicht möglich ist in diesen Zeiten. Könnte das denn auch sein, dass man sagt, vielleicht wenn der spielerische Gedanke, wie bei den Spaniern, die sich also nicht ganz so reinhängt, dann geht das etwas flinker von der Hand, flink. Und bei uns, die Maschine läuft eben nicht, der ganze Betrieb ist nicht da, wo er eigentlich in Normalzeiten wäre. Und dann kommt sowas dann auch zustande. Kann das nicht auch ein bisschen an den Zeiten liegen? Was meinst du?
Naja, die Zeiten der früheren Zeiten gedenke ich und so, als alle Glieder gelenke ich. Ja, ja, die Zeiten sind nicht so ganz einfach, aber Michael, die trainieren nach wie vor unter Top-Bedingungen. In ihrer, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, in der Blase. Also an der Fitness liegt das nicht. Das Flair des Spiels, die Bedingungen sind nicht so toll jetzt außerhalb, so in so einem Stadion. Klar, da kann man, glaube ich, ein paar Prozente noch rauskitzeln, wenn dann 50.000 im Stadion sind. Aber das würde ich jetzt nicht als Entschuldigung gelten lassen und die Spanier trainieren unter den gleichen Bedingungen wie wir Deutschen. Aber dieses 0-6, das könnte heilsame Wirkung haben, das stimmt schon. Es gab jetzt mal so ein richtiges Brett und jetzt wird alles in Frage gestellt. Das ist ja immer der Vorteil bei so großen Niederlagen, ob das im Leben ist oder wenn dich deine Frau verlässt oder meine, deine, dich, uns. Da machst du dir auch Gedanken, habe ich einen Fehler gemacht vielleicht, ja? Hätte ich mich mehr pflegen müssen? Was ist mit meinem Mittelscheitel? Ja.
Ja, was macht das Haupthaar? Ne?
Ja, ja, das ist so, das ist so. Michael, es geht weiter im deutschen Fußball, ich bin mir da ganz sicher. Und wir haben schon am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wobei, ich hatte mir noch was aufgeschrieben, so einen kleinen Sidestep. Früher war mehr Lametta und mehr Rücktritt. Dass Jogi nicht zurücktritt, war mir relativ klar. Es gab eigentlich selten mal einen Bundestrainer, der gesagt hat, ja, ich ziehe jetzt mal die Reißleine, ich bin jetzt nicht mehr der Richtige. Rudi Völler hat das gemacht 2004. Den Ribbeck, den musstest du noch in die Aussegnungshalle schieben. Der hat sich gewehrt, obwohl er die schlechteste Quote aller Bundestrainer hatte. Das war ein toller, honoriger Mann, Sir Erich Ribbeck, aber wie gesagt, war nicht so sehr erfolgreich. Ich glaube, Berti Fuchs hat irgendwann auch mal gesagt, nach 96, jo, lass mal. Bei Berti Fuchs war ja so, das hat er auch richtig gesagt in der Pressekonferenz mal, also wenn ich hier vor den Journalisten über Wasser gehen würde, hieß es noch, ich kann nicht mal schwimmen. Also der war jetzt auch nicht so doll. Also Rücktritte im deutschen Fußball sehr, sehr selten und auch insgesamt in der Politik, ich weiß auch nicht.
Nicht nur im deutschen Fußball, ja, das wollte ich doch anmelden, oder? Anmerken.
Ja, was ist denn mit dem Herr Scheuer? Was ist der Scheuer? Was ist der Verkehrsminister?
Guck mal, der Andi Scheuer ist ein Phänomen, weißt du? Der ist eigentlich gar kein richtiger Mensch. Deswegen tut er sich auch mit diesem, mit dem Rücktritt so schwer, weißt du? Andi Scheuer, es geht die Legende, dass in dem BMW-Werk in Dinglofing, weißt du, da war so Anfang der 70er Jahre, wenn die am Abend ihre Hallen, da ihre Werkhallen gefegt haben und sauber gemacht haben, dann ist also immer mal ein, zwei Bauteile von den Autos waren da übrig. Dann haben die gesagt, das kann doch gar nicht sein, das war alles verbaut, ist noch abgezählt und die Autos, es war immer irgendwie, dann haben die also irgendwo eine kleine Bude sich eingerichtet und da haben die diese Teile alle gesammelt, weißt du, und nach einem Jahr hatten die so viele Teile, da hat er gesagt, wir müssen jetzt aus den Teilen doch irgendwas Sinnvolles machen und hat sich einer hingesetzt von Ingenieuren und hat dann Andi Scheuer gebaut, aus den übrig gebliebenen Teilen von BMW.
Das ist ja gemein.
Das geht die Geschichte, das muss aber unter uns bleiben.
Es gibt doch einen Gesundheitsminister von NRW, der Herr Lehmann, geiler Typ, der redet Tacheles und wenn man den so sieht, im Vergleich zu diesem Andy Scheuer, ein Kommentator hat geschrieben, den ich sehr schätze, Micky Beisenherz, die Brille von Andy Scheuer ist teurer als die gesamte Wohnungseinrichtung und die Klamotten von dem Herr Lehmann. Ja, das sind aber
nur Äußerlichkeiten. Guck mal, Andy Scheuer, wenn du sagst, hör zu, der ist nur aus Ausschussbauteilen zusammengeschraubt. Der muss ja zum Untersuchungsausschuss, weil er ja im Haus auf Maut auch bloß Scheiße gebaut hat. Ich meine, du musst dir mal überlegen. Da geht es jetzt um 500 Millionen, also die eventuell auf uns, auf den Steuerzahler zukommt, 500 Millionen, weil der liebe Andi sein Mautding da durchdrücken wollte, obwohl ja die zukünftigen Betreiber der Maut, ne, Eventim, die haben mir gesagt, lass uns doch mal warten, was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Und da sagt Andi, nein, ich möchte es bitte jetzt gleich haben. Mhm. Und der Europäische Gerichtshof hat dann gesagt, das ist hier unzulässig, was ihr macht. Und nun kommen also Forderung auf den Bund zu in Höhe von 560 Millionen.
Das stemmen wir doch ganz locker, Michael. Und die Frau Giffey, ich möchte bitte feststellen, Frau Giffey ist Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen, Fußballer dann wahrscheinlich auch, gehört ja alles dazu und hat bei ihrer Doktorarbeit vielleicht abgeguckt beim Nachbarn. Ja, das ist dann eben so. Also wenn ich mir vorstelle, meine Diplomarbeit, die ich 1992 angefertigt habe, die würde heute nochmal eine strenge
Untersuchung. Welches Diplom hast du denn? Wofür? Hast du ein
Diplom? Diplom-Betriebswirt. Meine Doktorarbeit, meine Diplomarbeit ging darüber, Sportsponsoring im Rhein-Hessischen Handwerk. Ich habe dafür eine Note 2 bekommen, aber ich möchte die jetzt auch nicht im Nachgang nochmal überprüft wissen, weil dann würde mir man vielleicht auch mein Betriebswirtgrad entreißen. Also Frau Giffey, ich wünsche Ihnen alles Gute und wir wenden uns jetzt nochmal ganz kurz im Ausblick zu. RB Leipzig spielt am Samstagabend im Osten, sagt man, Sonnabendabend 18.30 Uhr bei der ruhmreichen Eintracht Frankfurt. Die letzten beiden Spiele dort gingen verloren. Michael, wir nähern uns dem Ende unseres 11. Podcastes. Wir müssen noch mal den Sponsor erwähnen, Uwe Thomas, und auch noch erwähnen, dass Chemie einen neuen Kunstrasenplatz bekommt. Und da bist du ja beim Verlegen mit dabei. Du bist ja so ein alter Verleger.
Ich bin absolut, ja. Freut mich doch, dass in den Zeiten, weißt du, dass das genutzt wird, dass man da wenigstens in der technischen Ausstattung weiterkommt.
Ja.
Bei der Lokomotive ist ja auch eine Aufarbeitungsanlage, der Abwasser und so weiter. Also es wird doch einiges gemacht, es wird auch trainiert. Und wir hoffen natürlich, dass unser Lockdown Light nun irgendwann auch ein Ende findet, obwohl die Zeichen ja eher, nachdenklich stimmen. Aber wir können ja trotzdem hoffen. Das bleibt uns ja.
Ja, in diesem Jahr passiert so, was Kneipen angeht und so, wird nicht mehr viel passieren. Das Weihnachtsfest, da bleibt uns dann die Fahrt vielleicht zu irgendwelchen Verwandten, die man gar nicht mag, erspart. Das müssen wir mal sehen. Aber eine Fahrt bleibt RB Leipzig nicht erspart, die nach Frankfurt. Und dort gab es ja jetzt zuletzt zweimal auf die Mütze. Und in Frankfurt spielt mein Lieblingsspieler, Martin Hinteregger. Das ist ein Österreicher, der hat bei Red Bull Salzburg gespielt. Und als dann der Auftrag kam, das sollte delegiert werden nach Leipzig, hat er gesagt, leck mich mal schön am Arsch. Zu diesem Verein gehe ich nicht, auf die Jungs stehe ich nicht. Das gefällt mir nicht, was die da machen. Und dann ist er nach Gladbach gewechselt, nach Augsburg und spielt jetzt bei Eintracht Frankfurt. Man nennt ihn auch Hinti. Sagt dir das was? Hinteregger.
Nein, das sagt mir nichts, aber das klingt doch sehr interessant.
Ein geiler Typ.
Dann aufeinander.
Ja, ein geiler Typ, der wurde jetzt zweimal erwischt mit der österreichischen Nationalmannschaft. Und da nach dem Spiel hat er dann irgendwo, da war es vor Corona-Zeiten, hat er da einen reingezwitschert. Da gibt es ein Video.
Da hat er ist der Österreicher, nicht wahr? Das muss hier in der Gemütlichkeit.
Ja.
Ja, wunderbar.
Ja, der hat einen Sitzen gehabt, der hat einen Ausfallschritt gehabt von 6 Metern. Und der Nationaltrainer hat dann allerdings gesagt, naja, das passiert, da muss man die Faceplatte löschen, der Bub. Und das ist so ein geiler Typ, der ist wie aus so einer Eiche geschlagen. Und das ist einer, an dem musste er erstmal vorbeikommen. Und war bei den Spielen gegen RB immer einer der besten Männer auf dem Platz. Also RB wird in Frankfurt maximal einen Punkt holen, da lege ich mich mal fest, weil das ist schwer dort. Geile Mannschaft und ich fahre in den Goldenen Westen und besuche dann 1-2 Verwandte dort. Ich komme ja aus dieser Gegend und werde dann wieder zurückkommen in mein geliebtes Leipzig.
Michael. Und dann sehen wir uns im Studio wieder und können uns live angucken und prima, ich freue mich drauf.
Ja, und noch ein letztes, wenn Ralf Rangnick dann doch irgendwann Nationaltrainer wird, dann bin ich dabei. Ich habe mit ihm da eine Abmachung, ich bin sein empathischer Beobachter und sehe mich schon in diesem schwarz-rot-goldenen Trainingsanzug
Oh ja, der Fußballprofessor der Herzen.
Ja.
Professor Dr. Guido Schäfer. Geil. An der Seite.
Ralle und Guido. Damit wird ja. Deutschland wieder natürlich um Titel spielen. Titel, Thesen, Temperamente. Ja, in diesem Sinne, Michael, vielen Dank.
Ja, Guido, ich danke dir und wir freuen mich auf nächste Woche. Das war heute wieder sehr erhellend für mich. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ja. Du bekommst den Professorentitel ehrenhalber. Den kannst du für dich behalten. Und wir grüßen alle Hörerinnen und Hörerinnen, freuen uns auf nächste Woche, bedanken uns für Ihr Interesse. Wenn Sie Anregungen, Kritik und Lob haben, schreiben Sie uns, und zwar unter der Adresse Guido.
Die geht g.schäfer@lvz.de, aber es gibt, glaube ich, auch eine Rückfallzieher-Adresse. Aber das alles bei sportbuzzer.de, lvz.de und Spotify. Und wie gesagt, es kostet nichts. Seltsam eigentlich, so eine heiße Ware wie unsere, dass die nichts kostet. Aber ja, so ist es. Und weiter viel Erfolg, beste Gesundheit.
Ja, bleib schön gesund, alles Gute. Tschüss.
Adieu, Michael. Ich wünsche dir Schönheit. Gesund bist du ja jetzt wieder. Tschüss.
Und ich wünsche dir Gelassenheit, mein lieber Guido.